Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal steht wieder ein Wechsel vom Alten ins Neue Testament an. Dort erreichen wir den ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, oder kurz den ersten Korintherbrief. Gleich geht's hier los mit einer Einführung. Und anschließend möchte ich auf die Eingangsverse von Kapitel 1 eingehen. Der erste Korintherbrief, er wurde vom Apostel Paulus verfasst und an die christliche Gemeinde in Korinth adressiert. Das muss irgendwann zwischen den Jahren 54 und 57 nach Christus gewesen sein. Aus meiner Sicht spricht einiges für das Jahr 57. Damals galt die griechische Stadt Korinth als eine sehr freizügige Stadt, ja, als ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Menschen aus aller Herren Länder kamen hierher, denn Korinth, rund 65 Kilometer westlich von Athen gelegen, spielte als großes Handelszentrum eine wichtige Rolle für das Römische Reich. Die verkehrsgünstige Lage dürfte der Grund dafür gewesen sein. Denn Korinth befindet sich an einer Landenge, die den Peloponnes, eine Halbinsel im Süden Griechenlands, mit dem Festland verbindet. Insgesamt gab es drei Häfen, in denen Schiffe an- und ablegten. Zwei davon waren von großer Bedeutung. Der Hafen von Lechaion, rund 2,5 Kilometer westlich von Korinth, und der Hafen von Kenchreae, knapp 14 Kilometer östlich von Korinth. Wenn ein Handelsschiff in einem der beiden Häfen anlegte, wurde es entladen und auf einem Schiffkarren über einen gepflasterten Rillenweg zum anderen Hafen gezogen. Dort wurde das Schiff dann wieder ins Wasser gesetzt und die Reise konnte weitergehen. Allzu groß durfte ein solches Handelsschiff natürlich nicht sein. Nach heutigen Maßstäben würde man es wahrscheinlich eher als Boot bezeichnen. Eine andere Möglichkeit bestand darin, nur die Schiffsladung über Land zu transportieren und diese dann mit einem anderen Schiff von dem anderen Hafen aus weiter zu transportieren. Die Abkürzung über die Landenge bei Korinth ersparte den Seeleuten die gefährliche Umschiffung der Halbinsel Peloponnes. Übrigens, nur wenige Jahre nach dem Tod des Apostels Paulus wurden unter Kaiser Nero erste Versuche unternommen, den Schiffkarrenweg durch einen Kanal zu ersetzen, was sich jedoch als schwierig erwies. Der heutige Kanal von Korinth wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zwar zerstört, nach Ende des Krieges aber wieder hergerichtet. Seine Länge beträgt etwas mehr als 6 Kilometer. Allerdings ist die Stadt Korinth trotz dieses Kanals schon lange kein wichtiges Handelszentrum mehr. Die Ruinen des antiken Korinth schienen übrigens für immer verloren, weil an dieser Stelle ein Fischerdorf entstanden war. Doch ein Erdbeben im Jahr 1928 brachte einige Überreste ans Tageslicht. Durch umfangreiche archäologische Ausgrabungen wurden dann wichtige Teile der antiken Stadt freigelegt, die einen faszinierenden Einblick in das Leben der Menschen damals ermöglichen. Seit dem 4. Jahrhundert vor Christus befand sich Korinth meistens unter mazedonischer Herrschaft, bis es im Jahr 196 vor Christus von den Römern befreit wurde. Korinth trat dem Achaiischen Bund, einem Städtebündnis aus kleineren Städten, bei und wurde als unabhängiger Stadtstaat zur führenden Kraft in diesem Bündnis. Als Korinth jedoch gegen die Römer rebellierte, bekam es im Jahr 146 vor Christus die Rechnung dafür. Unter dem römischen Konsul Lucius Mummius wurde Korinth zerstört. Ein Jahrhundert lang blieb die einst so stolze Stadt verwüstet, bis Julius Caesar sie um das Jahr 46 vor Christus wieder aufbauen ließ. Das neue Korinth war eine elegante und prächtige Stadt, die schnell wieder größere Bedeutung erlangte. Zur Zeit des Apostels Paulus dürfte sie rund 400.000 Einwohner gehabt haben. Das Geschäftsleben blühte, nicht zuletzt wegen des Handels, der über die beiden Häfen von Lechaion und Kenchreae abgewickelt wurde. In Korinth lebten Griechen, Römer, Juden und Leute aus anderen Gegenden der Welt. Darunter viele Händler und Seeleute, aber auch Abenteurer und zwielichtige Gestalten aus allen Ecken des Römischen Reiches. Diese besondere Mischung sorgte dafür, dass Korinth den Ruf einer moralisch sehr freizügigen Stadt bekam. An manchen Orten war es für einen unbescholtenen Menschen besser, sich dort lieber nicht blicken zu lassen. Religiöses Leben gab es in Korinth auch. Allerdings wurden Gottheiten verehrt, die aus jüdischer und christlicher Sicht nichts anderes als Götzen waren. So errichtete man beispielsweise einen prachtvollen Tempel für Aphrodite, die Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde. Von den Römern wurde diese Göttin Venus genannt. 1000 Priesterinnen standen zur Verfügung, um einen seltsamen Gottesdienst zu Ehren der Liebesgöttin zu verrichten. Ja, diese Priesterinnen waren wohl nichts anderes als Tempelprostituierte. Wenn man sich vorstellt, dass zur Zeit des Apostels Paulus eine christliche Gemeinde in Korinth entstanden war, dann kann man sich gut vorstellen, in was für einem Spannungsfeld sich die Christen damals zurechtfinden mussten. Heutzutage ist das aber nicht viel anders, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der wir von sexuellen Reizen geradezu überflutet werden und in der oft so getan wird, als ob Sexualität schlechthin ein Patentrezept sei für ein erfülltes Leben. Die Christen in Korinth wurden aber nicht nur mit fragwürdigen religiösen Bräuchen konfrontiert, sondern auch mit recht gegensätzlichen philosophischen Denkansätzen. Viele Menschen liebten es, darüber zu diskutieren. Es gab eine unglaubliche Offenheit für alle möglichen Lebensphilosophien. Doch diese Offenheit führte bei manchen auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit. Nicht wenige Menschen waren regelrecht vergnügungssüchtig und führten ein recht lockeres Leben. Man kann sich gut vorstellen, dass der Apostel Paulus mit seiner Botschaft des Evangeliums hier aneckte. Später im Rückblick erinnert er sich: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Die Botschaft von Jesus Christus, den Gekreuzigten, stand also in einem klaren Gegensatz zu dem fragwürdigen Lebensstil, den nicht wenige Menschen in Korinth an den Tag legten. Leben wie die Korinther, sagte man deshalb im ganzen Römischen Reich, wenn man zum Ausdruck bringen wollte, dass jemand ein mehr oder weniger liederliches Leben führt. In Korinth also, einer Stadt mit zweifelhaftem Ruf, hat Paulus einst das Evangelium gepredigt und eine christliche Gemeinde gegründet. An diese Gemeinde schrieb er später zwei Briefe, die uns im Neuen Testament als der erste und zweite Korintherbrief überliefert sind. Paulus hatte die Stadt Korinth während seiner zweiten Missionsreise besucht und war 1,5 Jahre dort geblieben. Unter anderem lernte er damals Aquila und Priscilla kennen, ein jüdisches Ehepaar, das aus Rom hierher gekommen war. Der Auslöser dafür könnte ein Erlass von Kaiser Claudius gewesen sein. Demzufolge mussten die Juden Rom verlassen, weil es zu religiösen Unruhen und zu feindlichen Übergriffen gegen die Christen gekommen war. So berichtet jedenfalls der römische Schriftsteller Sueton. Aquila und Priscilla waren jedenfalls sehr gastfreundliche Menschen, die sich wohl schon in Rom der christlichen Gemeinde angeschlossen hatten. In Korinth, so kann man es in der Apostelgeschichte Kapitel 18 nachlesen, gewährten sie dem Apostel Paulus Unterkunft und arbeiteten gemeinsam mit ihm als Zeltmacher. Zwischendurch predigte Paulus in der Synagoge, also im jüdischen Gotteshaus, was von vielen Juden natürlich nicht gern gesehen wurde. Die dritte Missionsreise des Apostels Paulus bestand im Wesentlichen aus einem 3-jährigen Aufenthalt in Ephesus. Dieser recht lange Zeitraum ermöglichte es, die Christen dort gründlich im Glauben zu unterweisen und weiterhin als Missionar tätig zu sein. Die Christen in Korinth hatten sicher nichts dagegen, wünschten sich jedoch, dass Paulus auch ihnen mehr Zuwendung schenken könnte. Sie merkten selbst, dass sie noch unerfahren im Glauben waren und drängten ihn, doch bitteschön auch nochmal zu ihnen zu kommen. Paulus antwortet ihnen von Ephesus aus, schreibt ihnen zunächst einen Brief, der uns zwar nicht überliefert wurde, der aber im ersten Korintherbrief Erwähnung findet. Erst danach folgt jener Brief, den wir als ersten Korintherbrief aus dem Neuen Testament kennen. In ihm geht Paulus auf einige Missstände ein, von denen er Kenntnis bekommen hat, und er beantwortet allerlei Fragen. Unter anderem geht es um politische und religiöse Angelegenheiten, um Familienfragen, um das Verhältnis zwischen Christen und Heiden und auch um sittliches Verhalten. Später, nach einem persönlichen Besuch in Korinth, den Paulus aufgrund alarmierender Nachrichten unplanmäßig unternimmt, verfasst er auch noch den zweiten Korintherbrief. Bei der Suche nach einem Hauptthema, das den ersten Korintherbrief wie ein roter Faden durchzieht, ist mir klar geworden, im Grunde geht es um die Vorrangstellung Jesu Christi im Leben eines jeden Christen. Jesus ist derjenige, der im Mittelpunkt steht und dem sich alle übrigen Belange unterordnen sollen. Nur wenn Jesus wirklich Herr sein darf, ändert sich etwas zum Positiven hin. Im ersten Korintherbrief wird übrigens auch die Lehre von der Auferstehung weiter entfaltet. Das macht diesen Brief zu etwas Besonderem. Aufteilen lässt er sich in drei große Abschnitte. Die ersten 9 Verse enthalten einen Eingangsgruß und eine Danksagung. Dann geht es bis einschließlich Kapitel 11 um die verschiedenen Probleme der Gemeinde in Korinth, die nicht selten eine Folge der menschlichen Sündhaftigkeit sind. Und schließlich in den Kapiteln 12 bis 16 stehen vor allem geistliche Themen im Mittelpunkt. Meiner Ansicht nach ist für uns heute vor allem dieser letzte Teil des ersten Korintherbriefes wichtig, weil er sich nicht so sehr auf die speziellen Probleme der Gemeinde in Korinth bezieht. Das heißt aber nicht, dass die ersten 11 Kapitel für uns unwichtig wären. Denn dass Jesus im Leben eines jeden Christen im Mittelpunkt stehen soll, dass er Vorrang haben soll vor allem anderen, das kann nicht oft genug gesagt werden. Ja, wenn jeder Einzelne von uns das noch mehr beherzigen würde, hätten unsere Gemeinden heute sicher eine viel größere Ausstrahlungskraft. Soweit diese Einführung in den ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wenden wir uns nun dem ersten Abschnitt von Kapitel 1 zu, dem Eingangsgruß und einer Danksagung. Zunächst nennt Paulus sich selbst als Absender des Briefes, dann folgen die Angaben zum Empfänger. Paulus schreibt: Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gleich der allererste Teil dieses langen Satzes enthält eine Besonderheit, die man nur allzu leicht übersieht. Und zwar bezeichnet sich Paulus nicht einfach als Apostel, sondern als einen Menschen, der durch den Willen Gottes zum Apostel berufen wurde. Worin liegt der Unterschied? Nun, das Wort Apostel kommt aus dem Griechischen und bedeutet Sendbote oder Gesandter. Gemeint sind damit in erster Linie die Jünger Jesu, die zu seinen Lebzeiten hier auf der Erde von ihm persönlich ausgesandt wurden, um den Menschen das Evangelium zu bringen. In diesem Sinne konnte Paulus jedoch kein Apostel sein, denn er kam erst einige Jahre nach dem Kreuzestod Jesu zum Glauben. Aber, so wird im 9. Kapitel der Apostelgeschichte berichtet, dies geschah auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Jesus begegnete ihm, Paulus, auf der Straße nach Damaskus und sprach ihn persönlich an. Paulus, der damals vorzugsweise Saulus genannt wurde, sah plötzlich ein Licht vom Himmel und hörte eine Stimme sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und auf seine Frage: Herr, wer bist du? Bekam er die Antwort: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus bekehrte sich damals und wurde einige Zeit später als Missionar vor allem zu den Heiden, also zu den Nichtjuden, ausgesandt. Er wurde also, wie es ganz am Anfang unseres Bibeltextes heißt, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Das Wissen um diese Berufung gab Paulus später die Kraft, auch in unangenehmen und gefährlichen Situationen durchzuhalten und auf Gott zu vertrauen. In Vers 1 nennt Paulus aber nicht nur sich selbst als Absender des Briefes, sondern auch noch einen gewissen Sosthenes. Dabei könnte es sich sozusagen um den Postboten handeln, der dem Apostel Paulus Nachrichten aus Korinth überbracht hat und der möglicherweise auch den Antwortbrief an die Gemeinde überbringen wird. Vielleicht ist Sosthenes aber auch der ehemalige Synagogenvorsteher von Korinth. In der Apostelgeschichte Kapitel 18 wird berichtet, dass diesem Mann beim ersten Besuch des Apostels Paulus in Korinth übel mitgespielt wurde. Und nun zu den Empfängern des ersten Korintherbriefes. Von den Geheiligten in Christus Jesus ist in Vers 2 die Rede. Zusammen bilden sie, eben die Geheiligten, die Gemeinde Gottes in Korinth. Die Wortwahl macht deutlich, es geht hier nicht um irgendeine Vereinigung, die von Menschen gegründet wurde, weil man sich gut versteht und weil man die gleichen Ziele verfolgt, sondern Gott persönlich ist derjenige, der diese Menschen zusammengeführt hat. Und der Zusammenhalt untereinander wird dadurch gewährleistet, dass alle, die dazugehören, in Christus Jesus sind. Einen engeren Zusammenhalt und eine engere Beziehung zu dem Urheber der Gemeinde kann es überhaupt nicht geben. Geheiligt zu sein in Christus Jesus, darauf kommt es auch heute an. Egal, ob wir zu einer christlichen Gemeinde in Korinth oder Jerusalem gehören oder zu einer Gemeinde in New York oder München. Der Ausdruck geheiligt sein wird hier übrigens in einem anderen Sinne gebraucht als zum Beispiel an manchen Stellen im Römerbrief. Im Römerbrief geht es mehrfach darum, ob sich Christen auch tatsächlich wie geheiligte Menschen benehmen. Am Anfang des ersten Korintherbriefes dagegen geht es um die Position, die sie vor Gott einnehmen. Durch den Sühnetod Jesu sind die Christen in Gottes Augen keine verlorenen Sünder mehr, sondern Geheiligte in Christus Jesus. Auch wenn sie sich manchmal nicht so benehmen. Den Unterschied wahrzunehmen halte ich übrigens für wichtig. Denn oft könnte ich selbst schier verzweifeln an meiner Sündhaftigkeit, die ich niemals ganz loswerde. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, stöhnt auch der Apostel Paulus im Römerbrief. Obwohl er doch auch davon redet, dass der Heilige Geist unser Leben verändern will. Glücklicherweise wissen Paulus und ich aber auch, dass wir durch Jesus errettet und in ihm geheiligt sind, auch wenn es mit dem Vollbringen des Guten nicht immer so recht klappen will. Zurück zu den Leuten, die zur christlichen Gemeinde in Korinth gehören. Im weiteren Verlauf des ersten Korintherbriefes werden wir noch einiges zu hören bekommen, was den Schluss nahelegen könnte, dass der Heilige Geist bisher nur wenig Gelegenheit hatte, in den Christen dort zu wirken. Dessen ungeachtet bezeichnet Paulus sie als Geheiligte in Christus Jesus. Allerdings fügt er sogleich eine Bemerkung hinzu, die dem entspricht, was er über sein eigenes Apostelamt gesagt hat. Sie erinnern sich, ursprünglich war er kein Apostel, kein Gesandter Jesu Christi, sondern er wurde nachträglich dazu berufen. So ähnlich verhält es sich auch mit denen, die zur christlichen Gemeinde gehören. Ursprünglich gehörten sie nicht dazu, weil sie unbegnadigte Sünder waren. Aber nun sind sie, Vers 2, die berufenen Heiligen. Interessant ist die Tatsache, dass dann gleich, anschließend in Vers 2, noch eine weitere Personengruppe als Empfänger des Briefes genannt wird. Denn es heißt dort, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Offenbar rechnet der Apostel Paulus damit, dass sein Brief nicht nur von den Christen in Korinth gelesen wird, sondern dass der Brief bzw. Abschriften davon auch anderswo die Runde machen werden. Weiter nun mit Vers 3. Paulus schreibt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Der Begriff, der im Deutschen mit Gnade wiedergegeben wird, ist im Griechischen eine häufig verwendete Grußformel. Deshalb sollte man erst einmal nicht allzu viel in diesen Begriff hineininterpretieren. Friede dagegen meint nichts anderes als im Hebräischen das Wort Shalom. Zwar ist auch das eine Grußformel, die aber aus dem religiösen Umfeld stammt. Paulus kombiniert also beide Grußformeln miteinander. Wahrscheinlich, um deutlich zu machen, dass er beide Grußformeln ganz wörtlich meint. Paulus wünscht den Empfängern seines Briefes Gnade und Friede und Heil und Wohlergehen in dem Sinne, wie nur Gott sie den Menschen zuteil werden lassen kann. Wir erreichen die Verse 4 und 5 und damit die erste Danksagung, die Paulus ausspricht. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. An dieser Stelle möchte ich auf eine kleine Eigenart des Apostels Paulus eingehen, die oft übersehen wird. Ja, die eher bibelunkundigen Menschen ins Auge springt. Denn im allgemeinen Sprachgebrauch ist meistens von Jesus Christus die Rede und nicht von Christus Jesus. Warum dreht der Apostel Paulus die Reihenfolge dieser beiden Namensbestandteile einfach um? Vielleicht, weil Christus eigentlich kein Name, sondern eine Art Titel ist. Christus bedeutet der Gesalbte. Dieser Begriff ist nichts anderes als die griechische Übersetzung des hebräischen Begriffs Messias. Und gesalbt wurden in der jüdischen Tradition Könige und Propheten. Die Tatsache, dass Paulus nicht Jesus Christus, sondern Christus Jesus sagt, könnte darauf hindeuten, dass er Jesus vielleicht einmal als Mensch unter Menschen gesehen hat, möglicherweise bei dessen Kreuzigung. Aber das hat das Leben von Paulus in keiner Weise nachhaltig beeinflusst. Sondern erst, als Paulus ihn als Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, kennengelernt hat, als den König der Juden, da änderte sich das Leben des Paulus. Bei seinem Bekehrungserlebnis in der Nähe von Damaskus, da ist er dem auferstandenen und verherrlichten Herrn begegnet. Und dann betont Paulus in Vers 5, dass dieser Herr auch die Christen in Korinth von Grund auf verändert hat. Er hat sie, so wörtlich, in allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Worin ein solcher Reichtum ganz konkret besteht, das kann man im Kolosserbrief Kapitel 3 nachlesen. An die Gemeinde in Kolosse schreibt Paulus: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Ganz egal, ob jemand wirklich gut singen kann oder ihr nicht, es geht darum, das Wort Gottes und damit auch das, was Jesus Christus gesagt hat, im eigenen Herzen lebendig zu halten und das eigene Leben von ihm verändern zu lassen. Zurück zu unserem Bibeltext und damit zu den Versen 6 und 7. Weiter schreibt Paulus an die Korinther: Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Spüren Sie diese Spannung, die Paulus hier aufbaut? Einerseits bringt er zum Ausdruck, dass den Korinthern grundsätzlich nichts fehlt. Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Mit Zuversicht können sie auf die Offenbarung unseres Herrn warten, das heißt auf seine Rückkehr. Aber in der Zwischenzeit, das wird im weiteren Verlauf des ersten Korintherbriefs noch deutlich werden, gibt es noch jede Menge zu lernen. Denn viele Korinther sind, wie es bei Paulus so schön heißt, fleischlich gesinnt. Und viele weitere Gaben Gottes haben sie noch gar nicht für sich entdeckt. Dennoch gibt es allen Grund, zuversichtlich zu sein. In Vers 8 schreibt Paulus: Der, gemeint ist Jesus Christus, der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Untadelig zu sein bedeutet nicht, zeitlebens ohne Sünde zu sein. Aber wer in Christus Jesus ist, Wer in enger Verbindung mit ihm lebt, kann darauf vertrauen, dass die Sünde von ihm vergeben wird und dass die Sünde sozusagen keinen Anlass mehr zu einem Tadel gibt am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Mit diesem Tag ist der Tag seiner Rückkehr gemeint, wenn er die Christen zu sich in den Himmel holt. Dieser Tag ist auch heute noch nicht gekommen, aber er ist weiterhin das Ziel, auf das Christen in aller Welt zugehen. Die Danksagung des Apostels Paulus am Anfang des ersten Korintherbriefes endet mit einem wunderbaren Satz, den ich mir allerdings für die nächste Sendung aufsparen möchte. Sozusagen aus taktischen Gründen. Denn gleich nach diesem wunderbaren Satz geht Paulus ohne Umschweife auf einen Missstand ein, der die Gemeinde in Korinth stark belastet. Der scheinbar so feste Glaube der Christen scheint also noch nicht so richtig im Alltag angekommen zu sein. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.